rede heute über Gottes Beweise, die für und gegen die Existenz eines Gottes sprechen. Viel Spaß! Hallo! Wie bereits erwähnt, beschäftigen wir uns heute mit der Frage, gibt es einen Gott? Dafür schauen wir uns erst einmal an, was die Definition für einen Gott überhaupt ist. Gott ist ein sterbliches, höheres Wesen von Menschengestalt, das die Verkörperung einer Naturkraft oder einer geistigen Macht darstellt. Soweit so gut. Die Frage, gibt es einen Gott, hat bestimmt auch jeder schon mal gehört. Denn die Menschheit beschäftigt sich mit dieser Frage seit Jahrhunderten. Dafür stehen Namen wie Aristoteles, Anselm von Canterbury oder auch Gottfried Wilhelm Leibniz. Doch dies ist auch eine Frage, die früher, also vor ca. 200 Jahren, die normale Gesellschaft niemals gestellt hätte. Denn es war einfach klar, dass es Gott gibt. Dies lag vor allem daran, dass in früheren Jahrhunderten die Theologie, welche wörtlich übersetzt vernünftige Rede von Gott heißt, ihren Platz in der Wissenschaft hatte. Nun beschäftigen wir uns erstmal mit Gottes Beweisen bzw. Gottes Theorien, die gegen eine Existenz eines Gottes sprechen. Und ein erstmal grundlegendes Argument gegen die Existenz eines Gottes wäre beispielsweise, dass es so viel Leid auf der Erde gibt. Würde ein Gott nicht etwas dagegen tun? Würde er die Menschen nicht erlösen? Genau mit dieser Fragestellung beschäftigte sich der griechische Philosoph Epikur, der vom Jahre 341 bis 270 vor Christus lebte. Daraus entstand das Theodizee-Problem von Epikur. Der Begriff Theodizee, geprägt vom deutschen Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz im Jahre 1710, leitet sich von der Kombination der griechischen Wörter Theos, Gott und Dike, Gerechtigkeit ab. Epikur war auch einer der ersten Personen, der die Ansicht eines allmächtigen und wohlwollenden Gottes verwarf. Die Leitfrage dahinter war, wie kann ein allmächtiger und gütiger Gott die Übel und das Böse in der Welt zulassen? Warum müssen wir leiden? Oder gibt es einfach gar keinen Gott, der uns helfen kann? Das Zitat von Epikur lautete damals: Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht. Dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es und will es nicht. Dann ist Gott missgünstig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht. Dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott ziemt. Woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht hinweg? Denn ist Gottes Willen nicht fähig, Leid zu verhindern? Gibt es also keinen Gott? Denn konnte man nicht wissenschaftlich beweisen, dass es keinen Gott gibt? Ist der Glaube an Gott kein irrationaler Glaube? Denn wir wissen doch, dass die Erde nicht in 7 Tagen geschaffen wurde und dass niemand über Wasser gehen kann oder das Meer teilen kann. Wie kann man mit diesem Wissen dennoch an Gott und die Bibel glauben? Doch beschäftigen wir uns nun mit Gottes Beweisen bzw. Gottes Theorien, die für die Existenz eines Gottes sprechen. Denn beispielsweise könnte man sagen, wir Menschen haben das Universum noch nicht im Ansatz untersuchen können. Also wissen wir doch eigentlich gar nicht, ob da draußen jemand oder etwas ist. Denn laut Spektralmessungen von Galaxien expandiert, also weitet sich der Weltraum aus. Aber wohin dehnt sich das Universum aus? Denn das Universum, welches sich schon seit etwa 6 Milliarden Jahren ausdehnt, muss sich ja in irgendetwas ausdehnen. Und was ist, wenn dieses irgendetwas vielleicht Gott ist, in dem sich das Universum ausdehnt? Zum Universum gibt es auch noch einen anderen Gottesbeweis, den physikotheologischen Gottesbeweis, der geprägt wurde von Richard Swinburne und Thomas von Aquin. Dieser verweist vor allem auf die Feinabstimmungen des Universums, weil man nach unseren derzeitigen Theorien von voneinander unabhängigen Grundgrößen unserer physikalischen Wirklichkeit ausgehen muss, die offensichtlich äußerst sensibel zueinander ins Verhältnis gesetzt werden müssen, damit überhaupt komplexe Strukturen und Lebensformen im Kosmos möglich werden. Also damit die Erde überhaupt entstehen konnte und somit auch neues Leben. Hätte es also minimale Abweichungen gegeben, hätte es keinen Urknall, keine neue Galaxie und kein neues Leben gegeben. Laut dieser Theorie kann dieses ganze Geschehen auch nicht als Zufall erklärt werden, sondern es wird mit Außeneinflüssen erklärt, also dass jemand oder etwas Einfluss darauf gehabt haben muss. Und dieser jemand muss sich, damit er überhaupt auf diese Grundgrößen Einfluss nehmen kann, selbst außerhalb der physikalischen Wirklichkeit befinden müssen Und eben dies bezeichnen wir traditionell als den göttlichen Schöpfer. Zusätzlich gibt es noch einen anderen Gottesbeweis, der für die Existenz eines Gottes spricht. Dieser Gottesbeweis stützt sich auf das Argument, dass die Lebewesen und die Artenvielfalt auf dieser Erde so einzigartig, so einmalig und so komplex sind, dass jemand für deren Entstehung verantwortlich sein muss. Diese wissenschaftliche und biologische Theorie heißt Intelligent Design. Die Vertreter des Intelligent Designs suchen in der Tier- und Pflanzenwelt nach Phänomenen, die sich, zumindest bisher, evolutionstheoretisch nicht erklären lassen konnten. Und setzen so einen intelligenten Urheber allen Lebens voraus und widersprechen damit der Evolutionsbiologie nach Darwin. Grundsätzlich kann man sagen, dass Menschen sich eher zu Gott hingezogen fühlen, wenn es ihnen schlechter geht. Denn dann wollen sie, dass ihnen Gott aus dieser Lage hilft. Wenn es den Menschen besser geht, wollen sie vielleicht aber nicht unbedingt so dolle an Gott glauben, weil ihnen dann ja nichts fehlt und ihnen vielleicht der Gedanke Angst machen könnte, dass jemand dort draußen ist, der Dinge ihres Lebens beeinflusst, die er oder sie vielleicht gar nicht so möchte. Dann wollen sie eben nicht daran glauben, dass jemand ihr Leben beeinflusst, dass sie nicht hundertprozentige Kontrolle darüber haben. Doch es gibt auch den Zufall. Und auch wenn man nicht an Gott glaubt, muss man zugeben, dass Sachen im Leben jedes Einzelnen passieren, die einfach so passieren, ohne dass man es steuert. Und was ist, wenn sich hinter dem sogenannten Zufall Gott versteckt? Das sagte schon Albert Einstein. Sein Zitat war: Der Zufall ist Gottes Art, anonym zu bleiben. Oder auch der deutsche Philosoph und Theologe Albert Schweitzer. Der Zufall ist das Pseudonym, das der liebe Gott wählt, wenn er inkognito bleiben will. Und der Zufall begleitet uns Menschen auf Schritt und Tritt im Leben, egal ob das etwas Positives oder etwas Negatives ist. Doch was ist, wenn hinter dieser offenbaren Absichtslosigkeit vielleicht doch eine tiefere Wahrheit steckt? Man muss es nicht so erklären, aber was ist, wenn Gott hinterm Zufall steckt? Wenn der Zufall Gott ist und wenn der Zufall eigentlich gar kein Zufall ist, sondern Gottes Hand, die uns lenkt? Auch der mittelalterliche Theologe Anselm von Canterbury hat einen Gottesbeweis aufgestellt. Doch sein Ziel war es erstmal, eine Definition, die sogar jeder Atheist versteht, über Gott aufzustellen. Er kam zu dem Zitat: Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das ist soweit einleuchtend. Das Problem ist, dass nicht jeder einsieht, dass Gott, also das, worüber nichts Größeres gedacht werden kann, auch wirklich existiert. Damit stellte er den ontologischen Gottesbeweis auf. Der ontologische Gottesbeweis schlussfolgert aus dem bloßen Gedanken oder Begriff Gott auf die Existenz Gottes. Anselm von Canterbury entwarf die erste und bekannteste Version dieses ontologischen Gottesbeweises. Das beruht darauf, dass Canterbury sagte, dass selbst ein Atheist eine Vorstellung von einem Wesen, über dem nichts Größeres gedacht werden kann, in seinem Kopf hat. Also, wenn er darauf angesprochen wird, hat sogar jemand, der nicht an Gott glaubt, ein Bild von diesem Wesen, über den nichts Größeres gedacht werden kann, direkt im Kopf. Und demnach existiert Gott ja im Geiste jedes Menschen, auch wenn er nicht wirklich materiell existiert. Doch es gab auch Menschen, die versucht haben, diese Gottesbeweise zu widerlegen, obwohl sie selber an Gott glaubten. Ein Beispiel dafür ist Immanuel Kant. Er war ein deutscher Philosoph der Aufklärungszeit und lebte vom Jahre 1724 bis 1804. Er widerlegte nicht nur den theologischen Gottesbeweis, sondern auch den ontologischen und den kosmologischen. Beim ontologischen Gottesbeweis sagte er als Zitat: Der Begriff einer Sache beweist weiter nichts, als dass der Begriff existiert. Er beweist jedoch keineswegs, dass auch die Sache selbst existiert. Und dies ist ja sogar heutzutage noch relativ einfach zu verstehen. Zum kosmologischen Gottesbeweis sagte er: Das Gesetz von Ursache und Wirkung kann nur innerhalb unserer eigenen Sinneswelt beobachtet werden. Es kann jedoch nicht bewiesen werden, dass es auch über dieser Grenze hinaus noch Gültigkeit hätte. Von der an Naturgesetze gebundene Welt kann keine Brücke geschlagen werden zu etwas, das jenseits all dieser Grenzen und Gesetze steht. Also sagt Kant damit, dass er es nicht für sinnvoll hält, dass außerhalb unseres Universums noch etwas existiert. kein Raum und somit auch kein transzendentes Wesen. Und den theologischen Gottesbeweis bzw. das Intelligent Design, wie man es heutzutage nennt, widerlegte er so. Er sagte, eine eventuelle Zweckmäßigkeit in der Natur weist im höchsten Fall auf eine Art Weltbaumeister hin, der eine bereits vorhandene Materie bestens geordnet hat, aber deshalb nicht deren Schöpfer sein muss. Und zudem gibt es auch rätselhafte Unvollkommenheiten in der Natur. Damit sagt er also, dass es nicht unbedingt einen Schöpfer aller Materien bzw. unserer Welt geben muss, sondern lediglich jemanden, der diese ganzen Materien geordnet hat, so dass die Welt daraus entstanden ist, wie wir sie heute vorliegen haben. Gottes Existenz lässt sich auf diese Weise vielleicht im streng naturwissenschaftlichen Sinne nicht beweisen. Doch genauso wenig lässt sich seine Nicht-Existenz beweisen. Immerhin können die Gottesbeweise aufzeigen, dass es nicht unvernünftig ist, an Gott zu glauben. Oder positiv ausgedrückt, dass der Glaube an ein transzendentes Wesen, an einen Gott, durchaus mit der Vernunft vereinbar ist. Der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal, der vom Jahre 1623 bis 1662 lebte, argumentierte, dass es besser sei, bedingungslos an Gott zu glauben, weil man nichts verlöre, wenn er nicht existiert, aber auf der sicheren Seite sei, wenn es doch einen Gott gibt. Er sagte, setzen Sie also ohne zu zögern darauf, dass es ihn gibt. Es wäre nur erfreulich, wenn diese ganze Diskussion darum, ob es einen Gott gibt oder welcher der richtige Gott ist, nicht so viel Leid und Krieg auf der Erde verursachen würde in Zukunft. Denn soll der Glaube an Gott nicht Hoffnung und Durchhaltevermögen in schweren Zeiten schenken? Und kein Leid? Ich persönlich glaube an einen Gott. Ich glaube daran, dass dort oben jemand ist, der seine schützende Hand über uns hält. Und ich glaube auch daran, dass dieser jemand irgendwie in Bezug zu uns steht. In was für einer Form auch immer. Aber ich verstehe auch, warum Leute nicht an Gott glauben. Und ich finde es gut, dass jeder seine eigene Meinung dazu hat und diese vertreten kann. Auch wenn ich denke, dass der Glaube heutzutage immer noch ein großes Tabuthema ist. Was auch der Grund ist, warum ich in diesem Podcast nicht so viel über meine persönliche Meinung zu diesem Thema äußern möchte. Und ich finde auch, dass der französische Philosoph Blaise Pascal mit seinem Zitat gut auf den Punkt bringt, dass es keinen Unterschied macht, ob man an Gott glaubt oder nicht. Denn die Menschheit wird diese Frage wohl so oder so nie beantworten können. Und wenn man positive Eigenschaften aus dem Glauben zu Gott sieht, ist das schön. Allerdings ist es genauso gut, wenn man nicht an ein höheres Wesen glaubt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.